Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutigen Gastgeberinnen sind Dr. Marie-Therese Thiel und Dr. Martina Rudi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Female Success, der Podcast, der die Bedeutung von Frauen in Wirtschaft und Führung in den Mittelpunkt stellt. Heute geht es um Themen, die viele Frauen in Führungspositionen beschäftigen. Wie gehen wir mit Kritik um? Wie behaupten wir uns in männlich dominierten Umfeldern? Wie finden wir Verbündete, ohne uns zu verbiegen? Wie verschaffen wir uns Gehör? Neben mir ist meine Kollegin Dr. Marie-Therese Thiel und ich bin Martina Rudi und wir beide machen heute gemeinsam diesen Podcast. Ja, liebe Marie, lass uns einfach direkt anfangen und zwar mit dem Thema Kritik. Wie gehst du damit um, wenn Feedback unsachlich oder sogar verletzend ist und welche Erfahrungen hast du damit gesammelt?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke Martina für diese Einführung in das, worüber wir heute mal sprechen wollen. Und ja, wie gehe ich mit Kritik um? Vor allem, wenn sie nicht ganz gerechtfertigt ist, aus meiner Sicht, oder sogar verletzend. Erstes Mal ist immer das Thema Sender und Empfänger. Man muss überlegen, sendet der Sender etwas, was er ganz anders meint, als es bei mir als Empfänger ankommt. Aber da ich auch schon in der vorherigen Folge erklärt habe, dass ich sehr emotional bin und das eigentlich meine größte Schwäche ist, ärgert mich das erstmal sehr. Und dann ist es das Wichtigste aber, nicht sofort darauf zu reagieren. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch in meinem langen Berufsleben gelernt. Und man sollte es in einem Gespräch nicht sofort erwidern, nicht sofort darauf einsteigen. Wenn es in einer Mail passiert, erstmal drüber schlafen und am nächsten Tag beantworten. Ja, passiert es in dem direkten Austausch beim Meeting, erstmal, wie gesagt, nicht sofort reagieren, tief durchatmen und dann erstmal andere sprechen lassen. So gewinnt man Zeit und man kann sich dann eine passende Antwort so zurechtlegen. Und die Antwort kann dann natürlich auch mal gesalzen sein.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Kritik ist gerade, wenn sie eben nicht sachlich ist, ja oftmals besonders verletzend, ja, und beliebt ist dabei so etwas wie Allgemeinplätze. Ich habe gehört, dass sie machen immer dieselben Fehler. Man spricht darüber, dass ihr Team, dass sie Probleme mit ihrem Team hat. Ihre Haltung wird kritisch gesehen. Gerade wenn solche Kritik in Form von Allgemeinplätzen kommt, muss man immer kritisch nachfragen und sagen, okay, wer hat was wann konkret gesagt über mich? Und wenn dann vom Gegenüber nichts kommt, kann man das getrost vergessen. Netter Versuch, aber das tangiert mich dann nicht und kann zur Tagesordnung übergehen. Aber man sollte nicht in die Falle verfallen, mit solchen allgemeinen Kritikvorwürfen sich von solchen allgemeinen Kritikvorwürfen zu sehr tangieren zu lassen.
Ja, da hast du völlig recht, Martina. Aber wir beide wissen, wie oft ist uns das passiert und wie lange hängt einem das nach. Also wir reden ja jetzt heute darüber mit einer gewissen Distanz. Und die Führungskraft, Mann oder Frau, diese Ratschläge gelten ja für beide, müssen einfach sich üben darin, wie man damit umgeht. Und auch bei uns hat das ja eine ganze Zeit gedauert.
Völlig klar. Das hat gedauert und gebraucht, bis man auch da ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Souveränität gegenüber solchen Anwürfen entwickelt hat und möglicherweise, gerade wenn es so Allgemeinplätze war, am Ende auch ein bisschen spielerisch damit umgehen konnte. Marie, es gibt ja sowas wie hilfreiches Feedback, das mich in meiner Entwicklung nach vorne bringt. Und es gibt aber auch so ein reines Rauschen. Hast du eine Idee, wie du das unterscheiden kannst?
Ja, über Feedback-Kultur haben wir ja auch die diversesten Schulungen in unserem Berufsleben erfahren dürfen. Und für mich war immer erstmal entscheidend, wer ist der Absender? Also wer gibt mir das Feedback? Generell konnte ich dann schon einordnen, war das hilfreich? Unterstützend gemeint oder wollte man mich nur verunsichern? Und oftmals ist mir der Effekt begegnet, geh langsamer, ich bin nicht so schnell. Also damit wollte jemand zum Ausdruck bringen, er will mich bremsen, weil er noch nicht selbst so sortiert ist und so effizient agieren kann. Also er ging ja diese Strategie, stelle andere erstmal ins Unrecht, um nicht selber ins Defizit zu kommen. Und so wollte er dann von den eigenen Schwächen ablenken. Also dieses Muster habe ich natürlich sehr oft erkannt. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht darüber geärgert habe, aber ich bin halt dann stringent meinen Weg weitergegangen und habe versucht, denjenigen mit einzubeziehen, in die Vorgehensweise, die ich eben gegangen bin. Und man bekommt ja nicht nur Feedback, sondern als Führungskraft gibt man auch Feedback. Und da habe ich immer gelernt, man sollte es vielleicht etwas anders verpacken. Also vielleicht sagen, ja, ich würde mir wünschen, dass das und das und das anders gemacht wird. Ich empfehle, das anders zu machen. Also allein schon diese Tonalität und dieses Wording hat schon einen ganz anderen Effekt bei demjenigen, wo es ankommt. Also ne, man ist als Führungskraft ja Feedback-Erhalter oder Feedback Bekomme und man ist aber auch Feedbackgeber.
Ja, das ist ganz, ganz richtig. Und natürlich führt Kritik bei fast den meisten Menschen dazu, dass sie erstmal in so eine Hab-Acht-Stellung gehen, ne, den ganzen Körper anspannen und in so eine Abwehrhaltung. Und da ist natürlich ein Wording, was respektvoll ist, etwas, was mal so eine Kommunikationstür offen hält. Und der Umgang mit Kritik ist natürlich ein individueller, aber gibt es da auch so etwas, einen Unterschied im Umgang mit Kritik zwischen Frauen und Männern? Hast du sowas erlebt?
Ja, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt in dem Umgang mit Kritik, weil Frauen viel emotionaler sind und bei ihren Aufgaben mit viel mehr Emotionen und Leidenschaft die Dinge bewegen wollen. Und deswegen trifft es eben einem auch härter und auch schneller. Und ja, ich habe das immer die Emotionsfalle genannt. Und Männer gehen da oft stumpfer mit um, obwohl ich es auch nicht verallgemeinern will. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch Kollegen gibt, die ähnlich empfinden, aber sie es vielleicht anders verarbeiten. Also man sollte nicht sagen, das ist das männliche und das ist das weibliche Verhalten. Ich an meiner Person habe es so erlebt, dass es mich sehr getroffen hat, will da aber keine Verallgemeinerung rausmachen.
Also es ist, glaube ich, generell schon so, dass Frauen sich Kritik mehr zu Herzen nehmen, wie du das sagst. Und dann kenne ich ja auch von mir, schlaflose Nächte damit verbringen, was natürlich auch nicht günstig ist, wenn ich nächsten Tag wieder leistungsfähig sein muss. Und die Empfehlung kann eigentlich nur sein, wirklich sehr genau zu reflektieren, was ist das für eine Art von Kritik, was ist vielleicht auch richtig, was kann ich verändern und wo geht es möglicherweise um etwas ganz anderes. Und wenn es um was ganz anderes geht, dann muss ich möglicherweise auch mal einen Gegenangriff starten.
Und wir sollten vielleicht einen Punkt mal ansprechen. Es wird ja immer so Mann-Frau polarisiert, wo die Männer die Frauen kritisieren. Und das ist ja nicht immer nur so. Es gibt ja auch sehr scharfe Kritik von Frau zu Frau, Frauen untereinander. Also das ist ja nicht nur Ponyhof, ja, sondern Frauen untereinander können ja sehr, sehr stark kritisieren und oft nicht so direkt wie die Männer. Das ist ja das Schlimme. Mit direkter Kritik kann man ja viel besser umgehen als wie mit so hintenrum Kritik. Und da möchte ich eigentlich auch noch mal an alle Kolleginnen appellieren. Bitte sprecht es in angemessener Art und Weise, und da unterstreiche ich jetzt angemessen, aus, was euch dann an der Kollegin stört.
Und man kann, glaube ich, da ein ganz einfaches Prinzip für sich nehmen. Wenn ich Kritik aussprechen will gegenüber jemandem, Mitarbeiter oder so, dann kann ich mich ja auch fragen, wie wünsche ich mir denn, wie mir Kritik entgegengebracht wird, und das zum Beispiel als Prämisse meines Handelns nehmen. Wie findest du eigentlich heraus, Marie, was dein Gegenüber wirklich will? Oft geht es ja gar nicht um den Sachverhalt, sondern um irgendetwas anderes. Hast du da ein Rezept?
Ja, da sprichst du einen wahren Punkt an. Also ich denke, hinter jeder Intervention steht auch eine Motivation. Also kein Mensch macht irgendetwas ohne mit einem bestimmten Gedanken getrieben zu sein. Und man sollte dann darüber nachdenken, was das mein Gegenüber geäußert hat und was er damit eigentlich gemeint hat, was eigentlich dahinter steht. Und da lohnt es sich oft, diese Kritik in einem separaten bilateralen Gespräch nochmal konkret zu hinterfragen, um von dem ersten Kritikpunkt zu dem Wirklichen dahinter zu kommen. Was dann ja man vielleicht auch sehr legitimiert sein kann, und was ganz sicherlich die Beziehung der beiden Personen weiterbringt.
Kritik ist ja auch möglicherweise ein Instrument, um Verhandlungen in eine Richtung zu geben. Und ich kann mich erinnern, als ich Konzessionsverhandlungen als Verhandlungsführerin geführt habe, habe ich vor allen Dingen geguckt, was in dem Raum los war und was unsere Verhandlungspartner möglicherweise wirklich wollten. Und wenn Kritik an unseren Angeboten kam, mal zu überlegen, warum die denn kam und was denn eigentlich das Ziel war. Wie du sagst, die Motivation ist entscheidend, und da muss man auch Kraft und Energie verwenden, um das rauszufinden, was da eigentlich wirklich los ist. Und das ist auch eine Frage jetzt, das sind ja oftmals männliche dominierte Netzwerke, in denen wir aktiv waren. Und wie bist du mit diesen männlich dominierten Netzwerken umgegangen?
Ja, ich habe ja mein Berufsleben 1990 gestartet, also schon gefühlt Urjahre her. Und da war es ja ganz natürlich, dass ich in einem Männerumfeld tätig war. Und da ging es eigentlich darum, dabei zu sein und sich in dieses Netzwerk zu integrieren. Eigentlich gilt das auch heute noch so, denn das Wirtschaftsleben ist geprägt vom Zusammenspiel von Frauen und Männern. Dabei haben Frauennetzwerke, die es ja heute gibt, damals gab es die noch gar nicht, durchaus ihre Berechtigung. Aber Frauen müssen meines Erachtens lernen, strategisch zu netzwerken. Sie müssen überlegen, wo will ich hin, wer hilft mir dabei und wie lerne ich diese Position kennen. Und das kann auch in gemischten Netzwerken, bei IHKs, bei Branchennetzwerken, bei Konferenzen sein. Also ich empfehle, sich einfach einzubringen, auf die Kollegen zuzugehen. Aus meiner Erfahrung habe ich es noch nie erlebt, dass mich irgendwie jemand brüskiert hat, wenn ich auf ihn zugekommen bin und mich vorgestellt habe: Hallo, ich bin Frau sowieso, ich bin dort und dort beschäftigt oder ich bin für diesen Institution unterwegs und ich habe sie schon oft gesehen und ich wollte mich doch jetzt mal persönlich vorstellen. Also das wird immer positiv aufgenommen. Und heute gibt es ja auch noch ein wunderbares Werkzeug, nämlich unsere virtuelle Plattform LinkedIn, wo man so unkompliziert Kontakte ganz unverbindlich knüpfen kann. Das gab es ja in meinen Anfängen des Berufslebens gar nicht. Da wurde schon sehr hierarchiebezogen miteinander umgegangen.
Aber es ist natürlich nicht ganz einfach, sich in wirklich maßgebliche Zirkel einzuklinken. Und das braucht natürlich eine gewisse Hartnäckigkeit, das braucht Energie, das braucht Zeit und Kraft, um informelle Gesetze und Regularien, die dort herrschen, zu verstehen und vor allen Dingen damit auch, sag mal, den eigenen Punkt dort zu machen, also sich auch Gehör zu verschaffen. Und Marie, Gehör zu verschaffen in Meetings, in Runden, ist natürlich auch immer ein großes Thema, auf das wir angesprochen werden. Hast du denn reagiert, wenn deine Idee ignoriert wurde und ein Mann sie dann 5 Minuten später als die eigene präsentiert hat? Das ist ja, kommt ja nicht selten vor.
Nee, das Phänomen tritt oft auf. Das ist nicht nur so, dass Männer diese Idee dann als ihre präsentieren, also auch Kolleginnen können so agieren. Das gilt wie Mann für Mann und Frau. Und da helfen eigentlich nur schlagfertige Antworten, das wurde ja schon mehrfach angeführt, nur noch nicht von jedem. So. Also, dass man das nochmal kontert und sagt, ja, dann geht auch jedem auf, dass man das vor 5 Minuten schon selber gesagt hat.
Ja, oder man agiert mal ein bisschen mit Charme oder Witz, aber es wird dann deutlich, dass das eigentlich die andere Person, die versucht hat, die Idee zu übernehmen, diejenige ist, die so ein bisschen im Regen steht. Oder, wenn sowas häufiger vorkommt bei einer Person, da muss man diese Person auch mal bilateral zur Brust nehmen. Und ganz klar sagen, ich habe da einen schönen Begriff mal entwickelt, der heißt, du bist ein intellektueller Trittbrettfahrer und ich verbitte mir das. Das ist dann auch manchmal nötig.
Daraus wird aber auch deutlich, dass es echt empfehlenswert ist, dass man sich ein Repertoire an schlagfertigen Antworten zurechtlegt. Denn die Situationen kommen ja irgendwie immer wieder. Und dann kann man ja mal so Antworten haben, die auch in den verschiedensten Stufen der Schärfe ausgeprägt sind und die man dann anbringt. Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das unglaublich hilft.
Und hattest du jemals das Gefühl, männlicher agieren zu müssen, um ernst genommen zu werden, oder ist das ein Mythos, der sich immer wunderbar weiter verbreitet?
Ja, ich glaube also wirklich, das ist ein Mythos, weil ganz ehrlich, was macht denn eine gute Führungskraft aus? Und das sind doch Eigenschaften, die sind unabhängig vom Geschlecht. Und eine Führungskraft muss doch Richtung und Orientierung geben. Man muss authentisch sein. Und wahrhaftig. Man muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen für das Handeln des Teams. Und am Ende muss man auch schwierige und unangenehme Entscheidungen treffen können und vor allem diese auch umsetzen. Also diese Eigenschaften machen für mich eine gute Führungskraft aus. Und das ist für mich nicht männlich und nicht weiblich. Also ich glaube, dass dieses Bild wirklich zu oft bemüht wird.
Kritik und Feedback hat ja auch viel mit Macht zu tun. Und dazu haben wir ja auch hier schon mal einen Podcast gemacht, nur zum Thema Macht. Aber jetzt noch mal an dich, Marie. Was verbindest du denn persönlich mit dem Begriff Macht?
Erstmal nichts Negatives. Er wird heute oft im negativen Zusammenhang gebraucht, aber das ist Macht nicht. Macht kann sehr wirkungsvoll sein, man darf sie nur nicht missbräuchlich einsetzen. Und wer etwas gestalten will, muss Macht haben, sonst wird das nichts. Und deswegen sollten gerade auch Kolleginnen Macht nicht als etwas Schäbiges oder Unangenehmes abtun. Wenn dir Macht gegeben wird, nutze sie richtig, nutze sie nicht missbräuchlich. Und dann kann ein machtvolles Wort oder ein machtvolles Entscheiden oder eine machtvolle Vorgehensweise dich sehr nach vorne bringen.
Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt ja auch unterschiedlichste Quellen von Macht. Also wenn ich in einer Funktion bin, wenn ich Leiterin bin, Vorstand, Geschäftsführerin, dann habe ich ja eine funktionelle Macht. Die ist natürlich wichtig und mit der kann ich eine ganze Menge tun. Aber es gibt natürlich auch eine andere Form von Macht, zum Beispiel eine Expertenmacht. Auch die gibt mir die Möglichkeit zu gestalten. Also ich empfehle immer noch mal, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, was ist Macht eigentlich und was ist mein persönliches Verständnis davon?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gemacht unterschieden hast. Und dazu hast du ja auch den Podcast gemacht, unserer Seite noch abzurufen ist. Macht als Expertenmacht oder ich war im Konzern eigentlich bekannt für die Expertin im Gesellschaftsrecht. Und weil ich die ersten 15 Jahre in meiner Stabsfunktion im Konzern M&A, Gesellschaftsrecht, Aufsichtsratsrecht und so weiter bearbeitet habe. Es wurde also jeder, der eine Frage in diesem Bereich hat, kam als erstes mal zu mir. Und den habe ich dann gut bedient und habe ihm auch praktikable Ratschläge gegeben. Und natürlich hatte ich dadurch eine Macht. Ja. Das hat mir Sichtbarkeit gegeben, das hat mir Zugang zu Entscheidungsträgern gegeben. Und deswegen sollte man diese Macht aus einem Expertenwissen nicht unterschätzen.
Genau. Und Macht, ja, ist gerade mehrmals gesagt worden, bedeutet, ich kann etwas gestalten. Wenn ich etwas gestalten will, brauche ich aber auch strategisch wichtige Verbündete für Vorhaben. Wie hast du die gefunden, ohne dich dabei zu verbiegen? Wie hast du Unterstützung für deine Vorhaben bekommen?
Ja, also hier würde ich erstmal sagen, dass sich Verbündete suchen, nichts Anrüchiges ist. Keiner kann in einer Organisation, in einem Unternehmen allein agieren. Dort ist man nie allein. Man muss mit der Organisation leben, mit dem Umfeld leben und man muss herausfinden, für wen die eigenen Ziele eine Win-Win-Situation wären. Und wie man sie dann gemeinsam umsetzen kann. Und das war für mich kein Verbiegen und keine Prostitution bei irgendjemanden, sondern das war ein ganz normaler Mechanismus in einem Unternehmen. Und man muss immer daran denken, what's in for me, aber auch what's in for the other. Was ist für den anderen drin? Je mehr für ihn drin ist, umso mehr ist die Win-Win-Situation ausgeglichen. Und dieser andere kann ein Kollege sein in der eigenen Abteilung, in einer anderen Abteilung. Aber ganz wichtig, das kann auch der Vorgesetzte sein. Weil Vorgesetzte setzen sich für bestimmte Vorhaben oder Ideen ganz besonders ein, wenn sie auch selbst etwas davon haben. Also man muss immer 360 Grad denken. Wer hat noch was von meinen Plänen und wo kann man eine Win-Win-Situation gestalten?
Genau, das ist einfach so. Man muss immer gucken, was für die anderen auch entscheidend sein könnten, damit sie einfach ein Projekt, eine Idee unterstützen. Sonst wird man scheitern und, das würde ich noch ergänzen, man braucht auch langen Atem. Manchmal scheitert der erste Versuch, aber dann klappt der zweite, dritte, vierte oder fünfte. Also da darf man sich nicht zu schnell irritieren lassen.
Genau, und man darf aber auch nicht sagen, das habe ich ja schon vor 2 Monaten gesagt. Nein.
Nee, aber immer wieder kommen, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und manchmal ändert sich ja auch das Umfeld und das Setting. Das heißt, etwas, was vor einem Jahr nicht akzeptiert wurde, passt dann auf einmal.
Genau.
Ich denke nochmal an die junge Frau, die waren wir ja auch mal. die morgens in ihr erstes Meeting in einem Boardroom voller Männer geht. Was wäre denn unser gemeinsamer Rat an diese junge Frau? Was ist zu tun und was sollte sie vielleicht besser lassen?
Tja, also als allererstes würde ich mir überlegen, was ziehe ich an? Und mein Ratschlag ist, zieh etwas an, worin du dich wohlfühlst und was dich nicht wie eine graue Maus aussehen lässt. Aber auch etwas, was deiner Position angemessen ist. Und das tue ich heute noch so, ja. Also Pullover oder Strickwesten sind in einem formellen Umfeld ein No-Go. Und da mag die Kleiderordnung viel liberaler geworden sein und nach Corona und Homeoffice und was weiß ich, ist auch viel mehr erlaubt und das Kostümchen ist out. Das ist ja auch gut so. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einer formellen Kleidung und einer Kleidung, ja, wie ich samstags morgens auf den Markt gehe. So, und deswegen gilt auch heute noch, Kleider machen Leute. Also, wo man sich drin wohlfühlt, wo man nicht wie eine graue Maus aussieht und was der Position angemessen ist. Und dann eine ganz wichtige Regel, sei pünktlich, eigentlich sogar 5 Minuten vor dem Meeting den Raum betreten, um sich den richtigen Platz aussuchen zu können. Setz dich in die Mitte der Längsseite des Tisches, beziehungsweise wenn das der anerkannte Platz des oder reservierte Platz für den Ranghöchsten des Meetings ist, dann nimm halt einen Platz daneben. Aber setz dich nicht irgendwo ans Ende des Tisches oder komm sogar zu spät, dass du nur noch den Platz nehmen musst, der übrig bleibt. Also früh genug da sein, sich strategisch überlegen, wo setze ich mich hin und da einfach die Aktentasche hinstellen und fertig. Oder den Laptop aufklappen. Ja, dann würde ich sagen, bei der Sprachkultur. Also ich würde erstmal, wenn ich jung bin in dem Team und es sind lauter Kollegen anwesend, lass doch die Herren sich erstmal produzieren. Bis dann so ein strategisch guter Moment gekommen ist, wo du die Stimme erhebst, so in dem Sinne, ja, alles interessant, was ich jetzt hier lernen konnte. Meine Herren, ich darf da noch mal zusammenfassen. So, und das kannst du nutzen. Also du fasst nicht nur zusammen, was du gehört hast, sondern du bringst auch deinen eigenen Aspekt noch da hinzu. Da kann keiner was gegen sagen. Ja, du hast ja auf den Meinungen und den Äußerungen der anderen aufgesetzt. So, und noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Verfall nicht in die Versuchung, den Herren den Kaffee einzuschenken oder Protokoll zu führen. Wobei du natürlich für dich selbst alles sehr akribisch in Notizen festhältst. Den Kaffee einschenken darfst du dann, wenn du die ranghöchste Kollegin des Treffens geworden bist. Also wenn du die CEO-Position erreicht hast, dann darfst du gerne die Herren mit dem Kaffee bedienen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner CEO-Position, wenn ich Besucher empfing, mit denen immer erstmal in die Kaffeeküche gegangen bin, an die Kaffeemaschine und habe gesagt, lassen Sie uns mal gemeinsam den Kaffee holen. Meine Kollegin sitzt jetzt gerade an so etwas Wichtigem, also meine Assistentin, da möchte ich sie nicht stören. Kannten natürlich irgendwann alle meine Besucher, aber erstmal haben die Herren etwas, es waren meistens Herren als Besucher, haben die erstmal geguckt. So, das ist aber so eine kleine Anekdote aus meinem Berufsleben.
Also in so einer C-Level-Position kannst du natürlich andere Dinge tun, als wenn du Mitarbeiterin oder Abteilungsleiterin bist. Ich möchte aber zu dem Meeting noch was ergänzen, was eigentlich selbstverständlich ist, aber glaube ich nicht immer für alle so klar ist. Natürlich musst du super präpariert sein. Du musst alle deine Themen, die du hast, kennen. Du musst die Themen der anderen kennen. Du musst eine Position haben, wohin du eigentlich willst in diesem Meeting. Und auch so, was könnte für dich das beste Ergebnis aus diesem Meeting sein? Und was ist das Minimumergebnis, was du erreichen musst? Und das muss klar sein, sonst kannst du irgendwie ja nie wirklich einen Punkt machen, wenn du nicht weißt, wo du eigentlich mit der Besprechung hin willst. Und ich sage, ich schaue nicht so etwas was sagen wie, ich guck mal, was die alle sagen. Das kann nicht der Weg sein. Also wirklich, sei präpariert, mach dir klar, welche Position du hast und wo du eigentlich hin willst.
Und das gilt eigentlich nicht nur für die junge Frau, die in das männlich dominierte Meeting geht, wie du es die Situation ja eingangs beschrieben hast, sondern das gilt letztendlich auch als Führungskraft, wenn du selbst die Leitende eines solchen Treffens bist. Ich kann mich erinnern, also ich habe ja als CEO zig Vorstandssitzungen geleitet. Ich musste immer Tagesordnung und die Unterlagen bestens gelesen haben, präpariert sein. Und ich hatte mir auch immer vorher überlegt, wo will ich denn hin? Was sollte das Ergebnis der Diskussion im Board sein? Und dann dient die Diskussion natürlich noch dazu, die Kollegen abzuholen, mitzunehmen und vielleicht auch manchmal meine Position zu korrigieren. Aber in Treffen zu gehen, egal ob sie physisch oder digital sind, vorher alle Unterlagen gelesen zu haben, zu wissen, was die Position ist und wo man hin will, das ist eigentlich das A und O.
Ja, das ist essentiell. Manchmal habe ich auch schon mal den Eindruck, dass das oft mal auch schon mal vergessen wird. Deswegen, glaube ich, betonen wir das hier auch noch mal so sehr. Lass uns ein bisschen zum Schluss kommen. Ja, Marie, wenn du heute einer jungen Führungskraft, die sich in einem männlich dominierten Umfeld in einem Unternehmen behaupten muss, 3 konkrete Werkzeuge an die Hand geben würdest, welche wären das denn?
Ja, da muss ich mal kurz überlegen, aber eigentlich würde ich raten, schaff dir im Unternehmen den Ruf als Experte, Expertin für ein gewisses Gebiet. Das gilt für Mann wie für Frau. Das ist dann die Basis, von der man sich weiterentwickeln kann. Und das korrespondiert ja auch mit dem, was du eben ausgeführt hast, zu Macht. Das ist dann die Macht als Experte. Und bei mir war das, wie ich ja auch schon erzählt habe, das Gesellschaftsrecht und das M&A. So, und dann, damit man jetzt nicht als Fachexperte dauerhaft als solcher abgestempelt wird, zeige im Unternehmen, dass du funktionsübergreifend interessiert bist. Dafür kann man sich an interdisziplinären Projekten beteiligen, dort mitarbeiten und eben zeigen, dass man über sein eigenes Fachgebiet hinaus auch in anderen Disziplinen einen Mehrwert liefern kann. Letztendlich sind ja heute alle Unternehmen in gewisser Weise in Matrix-Organisationen organisiert. Und insbesondere diese Fähigkeit ist der interdisziplinären Zusammenarbeit ist sehr gefragt. So, und auch dadurch wird man sichtbar. Und das ist das Stichwort, mein 3. Rat. Kümmere dich um deine interne und externe Sichtbarkeit. Interne Sichtbarkeit, damit meine ich in unternehmensinternen Treffen, wie zum Beispiel Townhall-Meetings und Ähnlichem, seine Stimme zu erheben und etwas zu sagen. Und extern, damit meine ich das Unternehmen auf Konferenzen zu vertreten, in Fachzeitschriften vielleicht Artikel zu schreiben und in Podcasts beispielsweise aufzutreten. Dadurch wird man eben extern sichtbar oder eben auch einen ordentlichen Account auf LinkedIn zu entwickeln, damit meine ich ordentlich ein ordentliches Profil und dort auch aktiv zu sein. Das ist eben auch externe Sichtbarkeit. Ja, also das wären so die 3 Ratschläge. Fachwissen als Basis, interdisziplinäres Arbeiten als Weiterentwicklung und Sichtbarkeit als Start auf der Erfolgsspur.
Ja, Marie, ganz lieben Dank. Ich glaube, das ist relativ klar und auch nachvollziehbar und merkbar. Ja, ich danke jetzt unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören hier. Und wenn ihr mehr über unsere Strategien und Erfahrungen zum Thema Female Success wissen wollt, schaut doch mal auf unsere Website www.femalesuccess.eu oder hört auch gerne unseren Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir danke. Und Martina, eine Ergänzung: auf unserer Seite, die du genannt hast, gibt es ja auch Blogartikel, in einem Blogartikel darüber zu Empfehlungen für die verschiedensten Situationen. Also das lohnt sich mal zu lesen. So, auch jetzt aber von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.